Mit den Briten und Franzosen landen deshalb auch türkische Soldaten und Angehörige alter Herrschaftsfamilien, um loyale Verwaltungsstrukturen aufzubauen. Nachdem die alliierten Truppen endlich gelandet sind, beginnt der Vormarsch auf Sewastopol. Am Fluss Alma werden sie von den Russen erwartet, die eine gute Verteidigungsstellung eingenommen haben. Sie stehen unter dem Kommando von General Menschikow, der vor anderthalb Jahren die Verhandlungen in Konstantinopel geführt hat. Die Schlacht beginnt für die Briten chaotisch. Der Grund für die Verwirrung ist die Kurzsichtigkeit des Kommandeurs der leichten Division. Sir George Brown ist zu eitel, um eine Brille zu tragen. Letztendlich sind die zahlenmäßig überlegenen Alliierten siegreich. Vor allem die Gewehre der Alliierten, die zum ersten Mal gezieltes Feuer auf größere Entfernung zulassen, entscheiden die Schlacht. Sie lösen unter den russischen Soldaten Panik aus und verursachen vor allem unter ihren Offizieren große Verluste. Nach den Kämpfen erbeuten Franzosen Menschikows Kutsche und finden zu ihrer Verwunderung Damenunterwäsche, 5000 Francs und pornografische Romane. Der Weg nach Sewastopol ist nun frei. Die Garnison der Stadt besteht zu diesem Zeitpunkt nur aus 15.000 Mann, von denen zwei Drittel Matrosen sind, die keinerlei Erfahrungen im Kampf zu Lande haben. Raglan und Saint-Arnaud sind sich aber uneinig über das weitere Vorgehen. Die Cholera hat Saint-Arnauds Darmkrebs weiter verschlimmert. Er ist kraftlos und scheut deshalb den direkten Angriff. Unterstützt wird er in seiner Meinung von übertriebenen Meldungen der verbündeten Tataren über die Stärke der Verteidiger. Die Alliierten beschließen deshalb, die schwach verteidigte Stadt nicht anzugreifen. Sie führen stattdessen einen gefährlichen Flankenmarsch an der Stadt vorbei durch. Saint-Arnaud ist inzwischen so schwach, dass er das Kommando an General Canrobert übergibt. Er stirbt wenige Tage später an Bord eines Schiffes. 3 Wochen gehen verloren und es entsteht letztendlich eine groteske Situation. Die Alliierten, die eigentlich im Norden Sewastopols gelandet sind, stehen nun im Süden, wo die Befestigungen am stärksten sind. Bis zum Ende des Krieges wird die Stadt im Norden nie umschlossen, sodass zu jeder Zeit Nachschub eintreffen kann. Die Unentschlossenheit der Alliierten nutzt der russische Ingenieuroffizier Todleben zur Errichtung von Verteidigungsanlagen, wie es sie vorher in der Kriegsgeschichte nicht gegeben hat. Tag und Nacht arbeiten bis zu 12.000 Arbeiter, Frauen und Kinder. Sie füllen Sandsäcke, transportieren Kanonen, errichten Bastionen, Laufgräben und Bunker. Ein Teil der Flotte wird in der Hafeneinfahrt versenkt und verhindert damit das Eindringen alliierter Schiffe. Ihre Geschütze werden zur Verstärkung der Befestigungen eingesetzt. Auf der Landseite werden 341 Geschütze in Stellung gebracht. Die starke Seeseite verteidigen weitere 719 Kanonen.